Ich hatte im Herbst 2021 eines Tages wie so ein Geistesblitz, wo ich mir gedacht habe, ey, hast du vielleicht ADHS? Darauf basierend, dass ich immer das Gefühl habe, ich passe nicht in diese Welt, ich bin anders als andere Menschen, irgendwas stimmt mit mir nicht.
Hey ihr Lieben und herzlich willkommen zum Podcast Erwachsen werden, lass machen.
Der Coming-of-Age-Podcast der IKK Klassik mit Vivi
und Marco. Hallo Marco.
Hallo Vivi.
Na?
Na?
Bei uns im Saarland heißt na ja, wie geht's dir?
Ah.
Wie geht's dir denn?
Gute Frage. Ehrlich gesagt habe ich einen chaotischen Tag. Ich bin ein bisschen aufgewühlt und habe heute Morgen auch zum x-ten Mal diese Woche, glaube ich, meinen Autoschlüssel nicht gefunden. Mir fällt irgendwie auf, in letzter Zeit bin ich so ein bisschen, ich weiß nicht, ich finde Sachen nicht, habe eine kurze Aufmerksamkeitsspanne und habe dann zu allem Überfluss auch noch so einen Artikel gelesen neulich über ADHS und was mich zusätzlich auffühlt, im Verdacht, dass ich ADHS haben könnte und hänge jetzt hier so mit meiner Selbstdiagnose. Was sagst du denn dazu?
Ich sag erstmal ruhig Blut.
Okay.
Denn nur weil du mir merkst, jetzt ein bisschen vergesslicher zu sein und durcheinander zu sein, heißt das nicht sofort, dass du ADHS hast. Das Thema ist dann doch ein bisschen komplexer. Ja. Aber weil das so ein aktuelles und großes Thema ist und da scheinbar öfter mal auch so Diagnosen über Social Media passieren, soll das auch heute unser Thema sein.
Ja, ganz genau. Also die Falle, in die ich nämlich getappt bin, ist nämlich, ich habe es gegoogelt oder auch getiktokt, sagt man das eigentlich so. Und das ist auch genau das Problem bei der ganzen Sache. Heutzutage bekommt man es, selbst wenn man es nicht googelt, aktiv, bekommt man Videos trotzdem ausgespielt, in denen einem Diagnosen quasi vor die Nase gesetzt werden. Recht ungefragt, das ist mir auch passiert, auch schon ein paar Mal. Und ich dachte immer so, oh, was ist das denn für eine, oh, das ist ja eine schlimme Krankheit. Oh, das ist ja auch ein Symptom, was ich auch habe. Oder sollte ich mal gucken. Also Algorithmen kann man sagen von TikTok, Instagram etc. werden eigentlich immer übergriffiger. Und da muss man auch ein bisschen aufpassen, weil es schon so ist, dass wenn der Algorithmus erkennt, dass wir uns so ein Video aus Interesse angucken und dann weiß der Algorithmus, dass es uns gefällt und wir bekommen immer mehr davon ausgespielt und geraten so in so eine Art Krankheitsspirale, ein Phänomen, das den Namen soziale Ansteckung hat. Hast du davon schon gehört?
Jein, also ich sehe das zumindest auch oft unter meinen Videos, die ich so mache, wenn ich so über Warnhinweise und Symptome von bestimmten psychischen Erkrankungen in den Videos spreche, dass die Tendenz da ist, dass viele sich da gerne selbst diagnostizieren wollen.
Das glaube ich auch, ja. Und die Gefahr darin besteht, dass also diese Videos auch nicht immer fachlich korrekt sind. Bei dir gehe ich da stark von aus, dass sie das sind. Eine kanadische Studie hat allerdings herausgefunden, dass rund die Hälfte der untersuchten TikTok-Videos zu ADHS, also auch die Krankheit, um die es jetzt hier in der Folge geht, Fehlinformationen verbreiten. Ja, das Problem, glaube ich, was du wahrscheinlich jetzt auch gerade erkennst, ist, dass diese Videos nicht immer trennscharf voneinander zu unterscheiden sind. Also welche Videos kommen jetzt wirklich aus einer professionellen, qualifizierten Quelle und welche von irgendwelchen Menschen, die sich vielleicht selbst diagnostiziert haben und es dann weiter verbreiten. Und so können sich auch viele Menschen, so wie ich auch, eben dann in einem schwachen Moment, in dem man vielleicht nicht so viel reflektiert, auch mit einer Erkrankung identifizieren. Mein Tipp wäre daher, man sollte das nicht tun. Sich also nicht selbst diagnostizieren über verkürzte oder irreführende Videos. Keine Vermutung über die eigene Psyche aufstellen. Weil sonst sitzt ihr so chaotisch da, wie ich jetzt gerade.
So aufgelöst, was wir jetzt hier erstmal bearbeiten müssen.
Ja, es fühlt mich schon ein bisschen auf, muss ich schon sagen, weil es bleibt so im Hinterkopf. Glaube manchmal kann ich mir das dann wieder ausreden. Und dann, weiß ich nicht, sehe ich wieder ein Video oder entdecke irgendein Symptom bei mir und denke dann so, ah nee, doch, könnte doch sein. Vielleicht solltest du es doch mal abchecken lassen.
Ja. Und das wäre dann ja vielleicht sogar ein positiver Effekt, wenn du dann zu dem Schluss kommst durch so ein Video, ich lasse das mal abchecken. Das wäre vielleicht wünschenswert. So, das kann vielleicht auch die gute Seite von den Videos sein, ne, dass man Warnsignale irgendwie erkennt und zu dem Thema aufgeklärt wird und auch das Ganze so zur Entstigmatisierung bestimmter Erkrankungen beitragen kann und auf der anderen Seite natürlich total gefährlich, sich einfach so zu diagnostizieren. Zum einen, weil du schon gesagt hast, das kann sehr aufwühlen. Eventuell, selbst wenn man dann versucht, sich Hilfe zu suchen, hat man vielleicht eine längere Wartezeit und sitzt da mit seiner Selbstdiagnose und fühlt sich irgendwie hilflos. Und zum anderen wird es natürlich auch für die, die wirklich sicher betroffen und diagnostiziert sind, wird das deren Leidensdruck nicht gerecht. Wenn jetzt jeder Zweite sagt, so Sachen wie, ah ja, das war mein ADHS, obwohl die Person gar kein ADHS hat. Das ist unfair den Leuten gegenüber, die wirklich betroffen ergriffen sind und nimmt irgendwie der Sache ihre Ernsthaftigkeit, die sie ja nun mal hat, weil es eine Erkrankung ist.
Jetzt sind wir schon so tief im Thema drin. Ich würde eigentlich gern noch mal einen Schritt zurückgehen, ja, und dass du mir jetzt noch mal erklärst und auch allen, die zuhören, was ist eigentlich ADHS und was ist eigentlich der Unterschied zu ADS?
Also ADHS ist erstmal die Abkürzung für Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Mhm. Und bei ADS fällt das H weg, also das H für Hyperaktivität, also die Aufmerksamkeitsdefizit-Störung. Allgemein gesprochen kann man sagen, dass bei beidem ADHS und ADS es Betroffenen schwerfällt, sich zu konzentrieren und sie sehr schnell abgelenkt sind durch andere Dinge. Es gibt da auch schon mal Ausnahmen. Es ist schon möglich, dass wenn jemand sehr, sehr stark für ein Thema brennt, da auch in einen sehr großen Fokus kommt und in eine gute Konzentration. Das ist nicht ausgeschlossen, aber grundsätzlich fällt es eher schwer. Und es wäre dann auch typisch, viele Dinge, Tätigkeiten, Projekte anzufangen, aber nicht fertig zu machen und dann das nächste wieder anzufangen.
Okay, das bin ich. Auf jeden Fall.
Ja.
Oder könnte ich sein, ja.
Starke Stimmungseinbrüche können dazugehören. Gerade bei Kindern so dieses Phänomen, schlecht stillsitzen zu können. Es muss bei Erwachsenen sich nicht unbedingt so äußern, aber auch die würden wahrscheinlich sich recht häufig unruhig, also eine Unruhe mal mindestens spüren. Generell bei Erwachsenen zeigt sich's dann oft so, dass es ihnen schwerfällt, sich im Alltag zu organisieren, dass sie sehr vergesslich sind, vielleicht öfter mal unfreiwillig unpünktlich oder in Anführungszeichen ineffizient arbeiten, also da viel Zeit drauf geht. ADHS geht normalerweise recht früh los, meistens so in den ersten 5 Lebensjahren, dass man da so die ersten Symptome entdeckt. Bei ADS fällt ja, wie gesagt, dieses H für Hyperaktivität weg. Also da ist weniger Hyperaktivität und Impulsivität. Das zeigt sich dann aber oft sehr verträumt. Also Personen mit ADS, die sind meist schon als Kinder sehr verträumt, sitzen vielleicht in der Schule und sind wenig so vom Kopf anwesend. Das wäre dann ganz typisch.
Okay, ich habe eine ziemlich krasse Zahl gelesen, und zwar, dass 5% der Kinder zwischen 3 und 17 Jahren betroffen sind. Bei Jungen sogar 4-mal häufiger ADHS diagnostiziert wird als bei Mädchen. Und ich frage mich, äußert sich das jetzt bei jedem Menschen eigentlich gleich?
Ja, das ist eine gute Frage, denn man geht davon aus, dass ADHS oft bei Mädchen übersehen wird. Aus dem Grund, dass Mädchen sich oft, wenn sie aufwachsen, angepasster verhalten. Vielleicht, weil wir so sozialisiert werden, ne? Weil das vielleicht so das Rollenbild ist, was wir auch als junge Mädchen vermittelt bekommen. Und dadurch, dass sie sich dann angepasster verhalten, kann diese Hyperaktivität schon mal kompensiert werden und sie fallen dann nicht so auf, wie vielleicht ein Junge, der ADHS ist und die Hyperaktivität mehr auslebt. Deswegen geht man davon aus, dass es da schon auch eine Dunkelziffer gibt und viele Mädchen leider nicht diagnostiziert werden.
Ja, super interessant. Da stellt sich mir schon wieder die nächste Frage zu dem Thema. Wie diagnostiziert man ADHS denn eigentlich?
Ja, das ist, wie anfangs schon angekündigt, recht komplex, finde ich zumindest. Also wie bei allen psychischen Erkrankungen möchte man immer erstmal Körperliches ausschließen. Also man würde sich immer erstmal körperlich, medizinisch durchchecken lassen und schauen, dass da alles passt. Und dann werden oft Eltern befragt und Lehrkräfte befragt. Also gerade wenn diejenigen, die da untersucht werden, noch jung sind, kann man das natürlich gut machen. Im Erwachsenenalter werden sich dann oft auch rückblickend Grundschulzeugnisse angeguckt, wo das Verhalten so ein bisschen beschrieben wird, weil man mit den Lehrern ja nicht mehr so gut sprechen kann. Und dann werden natürlich aber auch diejenigen, die diagnostiziert werden sollen oder bei denen geschaut wird, ob es zutrifft, befragt. Und das kann im Gespräch passieren, das kann über standardisierte Fragebögen passieren. Also viele, viele Fragen an verschiedene Personen werden da gestellt.
Ich muss bei allem, was du jetzt erzählt hast, doch trotzdem immer wieder feststellen, bei mir, ich gehe so eine Checkliste im Kopf durch und merke schon, oh, ich erkenne mich doch schon in relativ vielen Punkten wieder. Habe aber jetzt trotzdem das Gefühl, also ich kann meinem Job ja ganz normal nachgehen und irgendwie, also ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt stark beeinträchtigt bin in meinem Alltag. Und trotzdem habe ich immer wieder so Phasen. Wie ernst muss ich jetzt das Gefühl nehmen, wenn ich doch manchmal glaube, ADHS zu haben?
Also grundsätzlich können sich viele dieser Merkmale bei vielen von uns in leichterer, mittlerer Form auch im Alltag zeigen, ohne dass wir ADHS haben. Manchmal habe ich so das Gefühl, spielt da auch ein großer Leistungsdruck, den viele Menschen haben, eine Rolle, ne? Weil wenn ich so die Erwartung an mich habe oder andere die Erwartung an mich haben, zu leisten, dann kann mir das schon mal so erscheinen, als wäre ich nicht aufmerksam genug, könnte mich nicht genug konzentrieren, wird zu viel vergessen und so weiter und so fort, obwohl das vielleicht auch menschlich und normal ist. Nichtsdestotrotz, wenn es natürlich so stark ist, dass es einen beeinträchtigt und belastet und man spürt, da ist so ein Leidensdruck, dann ist es natürlich wichtig, das abklären zu lassen. Und tatsächlich ging es mir auch mal so, dass ich auch durch Social Media noch mal mehr darauf aufmerksam geworden bin, auf typische ADHS-ADS-Symptome und das dann bei mir habe abklären lassen, weil ich irgendwie dachte, auch damit einigen Punkten ein Thema zu haben. Und bei mir war es zum Beispiel so, dass das dann negativ ausfiel. Also bei mir hat es nicht für die Diagnose quasi gereicht.
Okay. Und das heißt, du bist dann zum Arzt gegangen und hast gesagt, ich habe das Gefühl, ich habe ADHS, ich habe da so ein paar Symptome bei mir erkannt, ein paar Videos gesehen, das passt zu mir irgendwie, oder?
Ja, ich bin nicht zum Arzt gegangen, ich bin zu einem Psychotherapeuten gegangen und habe das direkt bei ihm angesprochen, der kannte sich natürlich aus.
Ja, und welche Symptome waren das bei dir, wenn ich fragen darf?
Ja, klar, also ich kenne dieses Verträumte, von dem ich eben gesprochen habe, sehr, sehr stark, dass ich ganz oft mal irgendwo anders bin und das auch mal passieren kann, dass ich da anderen Leuten nicht so gut zuhöre. Ich habe auch das Gefühl, mit der Aufmerksamkeit teilweise Probleme zu haben oder mich bei komplexen Aufgaben zu strukturieren, wenn es darum geht, komplexe Abläufe zu planen, zum Beispiel ein ganzes Haus zu putzen oder so und dann so nicht überfordert zu sein am Anfang mit den ganzen Teilschritten, die da auf einen zukommen, sondern die Struktur zu behalten. Ich kenne das auch, viele Projekte und Tätigkeiten anzufangen und nicht zu Ende zu machen. Mhm. So, das waren so die Sachen. Aber es ist alles im Rahmen, sodass ich da sehr gut mit klarkomme irgendwie und deswegen denke ich, ist es auch gerechtfertigt, dass ich da nicht die Diagnose habe und auch nicht rumrenne und sage, das war mein ADS. Anders war das ja aber bei der Influencerin Ada oder Ada, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Sie heißt Dopamin on Fleek auf TikTok und erzählt da ganz viel über ihr Leben mit ADHS. Sie hat uns erzählt, wie das kam mit ihrer Diagnose und warum sie diese Diagnose von ADHS auch nicht nur als Nachteil empfindet.
Da bin ich gespannt.
Ich auch.
Also meine Symptome fingen schon in der Kindheit an, wie Konzentrationsschwierigkeiten, impulsives Verhalten, viele Streitigkeiten mit anderen Kindern. Nur ich bin halt ein Kind der 90er Jahre und dazu noch ein Mädchen und bin dadurch halt auch durch dieses Diagnostikraster dieser Zeit gefallen, weil man hatte immer noch diese Vorstellung, ADHS haben nur Jungs. Tatsächlich war ich sogar laut meiner Eltern einmal bei einer Diagnostik, die dann negativ ausgefallen ist. Also ich hätte keinen ADHS und ich bräuchte halt nur eine strengere Erziehung. Das hat aber allerdings auch nichts gebracht, weil meine Probleme und meine Symptomatik dadurch ja natürlich kein bisschen besser wurden. Ich hatte im Herbst 2021 eines Tages wie so einen Geistesblitz, wo ich mir gedacht habe, ey, hast du vielleicht ADHS? Darauf basierend, dass ich immer das Gefühl habe, ich passe nicht in diese Welt, ich bin anders als andere Menschen, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich habe angefangen zu googeln und habe mich halt immer wieder in diesen ganzen Symptomen gefunden und habe dann entschieden, ich versuche einen Termin irgendwo zu kriegen, wo ich das testen lassen kann. Die Diagnose offiziell bekam ich dann an einem zweiten Termin, wo ich mit einer Ärztin gesprochen habe, mit einer Psychiaterin, und sie sagte mir, dass das halt schon bei mir echt ausgeprägt ist und dass ich ganz klar ADHS habe und auch in meiner Kindheit sehr wahrscheinlich ADHS schon hatte. Auch die Grundschulzeugnisse waren bei mir sehr auffällig in diese Richtung. Und durch diese offizielle Diagnostik und diese Diagnose auf dem Papier hatte ich die Möglichkeit, dann mir einen niedergelassenen Psychiater zu suchen. Und dort bin ich jetzt in medikamentöser Behandlung. Mittlerweile fällt es mir tatsächlich leichter, positive Sachen am ADHS zu sehen. Zum Beispiel, ich bin sehr kreativ und habe auch kreative Ideen. Wenn zum Beispiel irgendwas handwerklich nicht so funktioniert, wie es sein soll, bekomme ich sofort Geistesblitze und weiß, wie man das machen könnte und habe sofort alternative Ideen und kann die dann auch sehr gut umsetzen. Und auch in Bereichen, die mich sehr, sehr interessieren, sauge ich jegliches Wissen wie einen Schwamm auf und bin dann wirklich total passioniert und auch nicht wegzukriegen von diesem Thema.
Ja, spannend. Viele Geistesblitze habe ich gehört und auch immer mal wieder einen totalen Fokus auf ein Thema und sich da so richtig reinzudenken und reinzunörden. Klingt ja erstmal, wenn man das so hört, eigentlich sogar, als hätte die Krankheit vielleicht sogar Vorteile und erinnert mich auch ein bisschen an eine Freundin, die mir auch gesagt hat, ja, es kommt tatsächlich auf die Perspektive an und sie hat es tatsächlich sehr weit gebracht. Damit hat eine richtig steile Karriere mit ADHS hingelegt.
Ja, das ist auch voll möglich, ne? Also es gibt viele Menschen mit ADHS, die ihren Weg gehen, da sehr erfolgreich sind und wie Ada auch berichtet hat, wenn sie halt etwas haben, was sie interessiert, dann alles da aufsaugen wie ein Schwamm und sehr gut sich in die Themen reinarbeiten können und reinfuchsen können. Und das kann natürlich sehr nützlich sein für viele Karrieren.
Hat aber natürlich auch seine Schattenseiten, und zwar so allerhand von Symptomen, die man ja auch wohl einteilt in verschiedene Bereiche.
Mhm, kann man, ja.
Magst du da nochmal drauf eingehen und vielleicht können wir die dann alle mal so nacheinander abfeuern hier.
Ja, total. Also eben habe ich so ein bisschen allgemeiner Symptome formuliert und wenn man jetzt sich anschaut und darüber spricht, wie sich das konkret dann an Alltagsbeispielen zeigen kann und wie das im Alltag einschränken kann, dann hat man zum Beispiel zum einen das Aufmerksamkeitsdefizit. Mhm. Da wäre es zum Beispiel ganz typisch, häufig Flüchtigkeitsfehler zu machen, bei zum Beispiel Formularen, die ausgefüllt werden oder sich im Job schlechter konzentrieren zu können. Aber auch ständig Alltagsgegenstände zu verlieren und zu suchen, wie Klassiker die Schlüssel,
genau, da sind wir
das
wieder
Handy
bei mir.
Und so weiter. Ja. Ne? Und dass dann da auch viel Zeit für drauf geht, diese Sachen nochmal zu suchen.
Und auch weitere Symptome, mit denen ich mich wirklich stark identifizieren kann, ist Reizempfindlichkeit gegenüber Geräuschen, so starke Ablenkbarkeit dadurch auch. Also wenn ich irgendwie über irgendwas nachdenken muss und es läuft irgendwo im Nebenzimmer irgendein Geräusch oder eine Musik oder so, ich kann mich auf die Aufgabe gar nicht mehr konzentrieren. Ja. Aber auch häufige Tagträume, das ist ja das, was du auch so ein bisschen erzählt hast. Probleme im Straßenverkehr aufmerksam zu bleiben, das zum Glück nicht. Und Kommunikationsstörungen in der Partnerschaft, also nicht zuhören zu können.
Wow.
So viel im Bereich Aufmerksamkeitsdefizit. Der zweite Bereich war Hyperaktivität.
Mhm, genau. Das klassisch, so dieses Gefühl, diesen Drang, immer in Bewegung sein zu müssen, könnte dazu gehören, ne?
Mhm. Nee, das bin ich definitiv nicht.
Ja. Oder dadurch dann auch Schwierigkeiten, so einen klassischen Bürojob auszuüben, ne? Oder den ganzen Tag am PC sitzen, wie ja leider nun mal viele Jobs gestaltet sind.
Ja, ja. Aber auch ständiges Trommeln mit den Fingern, Wippen mit den Füßen und Wechseln der Körperhaltung. Und auch, ich glaube, womit sich viele Menschen identifizieren können, sind Schwierigkeiten mit dem Abschalten, also auch am Wochenende, dass man so gar nicht runterkommt, nicht relaxen können eigentlich. Einfach mal so hier liegen, nichts tun, an nichts denken, nichts machen. Geht nicht.
Und ähnlich schwer durch diesen Bewegungsdrang dann vielleicht auch Sachen, die viele von uns genießen, wie den Kinobesuch oder so, wo es darum geht, lange still zu sitzen. Na, das kann dann auch schwer sein.
Genau, das war der Bereich Hyperaktivität und der dritte Bereich war Impulsivität. Was fällt dir dazu noch ein oder was hast du da bei dir noch stehen?
Also zur Impulsivität gehört zum Beispiel in Konfliktsituationen sehr schnell an die Decke zu gehen, also sehr schnell sich provoziert zu fühlen, vielleicht auch zu handeln und zu sprechen, sehr spontan, ohne über die Folgen nachzudenken. Zu denken. Ja, ich glaube, da nicken jetzt wahrscheinlich auch schon viele, ne? Aber natürlich alles, worüber wir hier sprechen, schon in einem stärkeren Ausmaß meistens und sehr beeinträchtigend. Das kann sich auch im Straßenverkehr zeigen, interessanterweise, dass da zum Beispiel an unübersichtlichen Stellen überholt wird. Also auch das wäre so eine Impulsivität.
Ah, okay, einfach machen, so von wegen, das Risiko ist mir gerade egal, ich überhole jetzt, ich muss jetzt überholen.
Ja,
so,
genau.
Das ist ja schon
sehr risikofreudig.
Super gefährlich, ja. Mhm. Oder auch beim Schlange stehen, Probleme abzuwarten, bis man an der Reihe ist. Ich denke, da werden sich auch viele Leute wiederfinden, aber auch heftige Wutausbrüche, vielleicht ja auch in der Schlange, die anderen gegenüber mitunter verletzend sein können. Aber oft tut einem das Gesagte später leid, fand ich auch interessant. Also es ist schon auch immer noch eine Reue dabei. Also es gibt wohl auch dann immer noch eine Phase des, oh, ich blicke nochmal zurück und reflektiere das nochmal und eigentlich tut es mir total leid.
Ja, und da merkt man auch, ne, wie das dann zwischenmenschlich zu eigentlich nicht gewollten Problemen irgendwie führen kann. Ne?
Ja, total. Ja. Umso wichtiger wahrscheinlich, dass man wirklich auch offen damit umgeht, damit die andere Seite auch weiß, wie sie dann so einen Wutausbruch oder so einzuschätzen hat.
Ja,
super viele Symptome und auch wenn man hier und da natürlich irgendwie merkt, ach, das ist ja lustig, ist es natürlich gar nicht lustig, weil es im Alltag natürlich auch extrem belastend sein kann. Was ich mich gefragt habe, ist, ich habe neulich gehört, dass ADHS auch immer noch mit Ritalin behandelt wird. Ist das immer noch so eigentlich?
Ja, es wird da schon auch noch oft medikamentös behandelt und gearbeitet. Das haben wir auch eben in der Sprachnachricht gehört, dass es bei Ada der Fall ist. Das kann gemacht werden. Normalerweise sind da aber auch noch andere Therapiemethoden beteiligt oder zu empfehlen. Es kann natürlich psychotherapeutisch gearbeitet werden. Da wird oft an konkreten Strategien so für den Alltag gearbeitet, um eben die Probleme, die da auftreten, besser damit umgehen zu können. Da können auch Themen bearbeitet werden, wie zum Beispiel der Selbstwert. Ich hatte ja anfangs mal erklärt, dass der natürlich durch diese ganzen Probleme, die dann ADHS mit sich bringt, schon mal sehr niedrig sein kann. Und das kann man auch in der Psychotherapie angehen. Es kann konkret der Freizeitbereich so gestaltet werden, dass es gut tut in so Therapien. Und es kann natürlich auch gerade in der Schule, wenn es dann da Probleme gibt, noch spezifisch unterstützt werden in bestimmten Leistungsbereichen zum Beispiel.
Es gibt also eine ganze Reihe von verschiedenen Therapiemöglichkeiten. Das ist ja schon mal beruhigend. Was mir auffällt, ist, dass bis vor einer Weile eigentlich auch gar nicht so viel über ADHS gesprochen wurde. Und wenn, dann ging es dabei ja irgendwie tatsächlich meistens um Kinder, oder? Ist das nur meine Wahrnehmung?
Ich bin auch so aufgewachsen, dass recht wenig drüber gesprochen wurde. Oder wenn, dann hatte man so ein klassisches Bild von Betroffenen und war nicht gut aufgeklärt. Jetzt kommt natürlich hinzu, dass für Betroffene, wie bei anderen psychischen Erkrankungen auch, das oft auch mit einem Schamgefühl zusammenhängt, also das Scham auslöst, darüber offen zu sprechen und damit umzugehen. Und viele Betroffene wissen vielleicht gar nicht, dass sie betroffen sind, weil sie zwar die Symptome und die Belastung wahrnehmen, aber keine Erklärung eben dafür haben. Wie ja auch anfangs bei Ada, die erzählt hat, dass das sich doch ganz schön schleppend und belastend durch die Kindheit schon gezogen hat.
Darüber und auch, wie sie auf die Idee gekommen ist, auf Social Media über ihr Leben mit ADHS zu sprechen, hat sie uns erzählt und ganz spannend auch, wie ihre Follower darauf reagieren, ihre Followerinnen. Ich würde sagen, da hören wir jetzt einfach mal rein.
Sehr gern.
Also ich habe mich zu Beginn der Diagnose sehr einsam gefühlt und ich konnte auch nur mit Familie und Freunden darüber sprechen, aber da keiner davon betroffen ist, habe ich nicht das dementsprechende Feedback bekommen, was ich gebraucht hätte, um mit anderen Leuten auf Augenhöhe zu sprechen, die mir auch ihre Version und ihre Probleme und ihr Erleben erzählen konnten. Und dann ist mir auch noch im Laufe der Zeit aufgefallen, dass es halt massive Vorurteile gibt. Diese Richtung, dass man sagt, es wäre einfach schlechte Erziehung. Man müsste sich einfach zusammenreißen, erwachsen werden und Sachen, dass man einfach sich das Ganze nur einbildet. Es ist nur eine Modekrankheit. Das hat mich dann schon extrem gestört. Und da ich ja selber ein sehr, sehr offener Mensch bin und ich es überhaupt nicht mag, aus Dingen Geheimnisse zu machen und man eigentlich im Leben nur vorankommt, wenn man auch offen über solche Sachen redet, habe ich dann gesagt, hey, komm, versuch mal darüber in der Öffentlichkeit zu reden, schau mal, was du für ein Feedback kriegst. Und ja, also meine Gedanken waren dann natürlich schon zu Beginn, was ist, wenn das jemand von deiner Arbeit sieht? Was ist, wenn das jemand sieht, der das nicht so direkt wissen soll? Aber tatsächlich habe ich bisher durchweg positives Feedback bekommen, was mich dann sehr gefreut hat. Zu Anfang waren die Reaktionen wirklich sehr extrem und sehr unterschiedlich. Ich habe sehr böse Kommentare bekommen in diese Richtung, dass es keine Erkrankung ist, dass das alles eingebildet ist und dass ich, wenn ich über meine Medikamente rede, dass ich Leute in die Drogen treiben würde. Aber auch auf der anderen Seite habe ich sehr, sehr viel positives Feedback bekommen, dass Leute sich verstanden fühlen, dass sie ihre Kinder verstehen, dass sie ihren Partner verstehen, dass sie sich nicht alleine mit ihrer Erkrankung fühlen und dass sie selbst offener damit umgehen möchten. Oder Nachrichten, dass einige jetzt auch dank mir den Mut gefasst haben, selbst zu einer Diagnostik zu gehen und es wirklich testen zu lassen, ob sie auch erkrankt sind. Obwohl ich immer ganz klar sage, dass meine Videos kein offizielles Diagnostiktool sind. Es kann einen Hinweis dazu geben, dass man ADHS hat und auch nicht alles, was ich anspreche, zählt zur offiziellen Symptomatik. Vieles ist auch einfach wie so ein Nebeneffekt, der dabei auftritt, den aber viele haben. Und ja, es stören mich diese Kommentare mittlerweile auch immer mehr, dass Leute sagen, ja, dann habe ich ja auch ADHS. Mittlerweile habe ich auch eine Seite in meiner Bio verlinkt, die eine gute Auflistung hat von Symptomen, aber auch keine richtige Diagnostik ersetzt. Und zumal am Ende auch niemand, der sich selbst eine Diagnose im Internet stellt, eine Möglichkeit hat, eine richtige Behandlung zu kriegen.
Man merkt anhand dessen, was sie erzählt, wie wichtig es doch ist, dass mehr über psychische Krankheiten aufgeklärt wird.
Und dass auch mehr darüber gesprochen wird und dass man auch selber mehr darüber spricht. Mhm. Und gleichzeitig aber auch Vorsicht, was man erzählt, hat man selber die Expertise und auch auf der anderen Seite hat die andere Person die Expertise, sodass ich auch wirklich Glauben schenken kann. Trotzdem immer aufpassen, wem man zuhört und was man teilt.
Ich kenne das auch, ich finde das auch teilweise schwierig, wenn ich bestimmte Videos zu so Themen sehe. Ich schaue dann zwar, versuche mal nachzugucken in der Bio von jemandem oder ob die Person vielleicht eine Website verlinkt hat oder so, um zu gucken, okay, was steckt dahinter? Mhm. Ist das ein Experte oder eine Expertin? Man weiß natürlich nicht immer, ob das dann auch stimmt, was da steht. Ne?
Ja, auch ein Experte oder eine Expertin kann sich mal täuschen. Ne? Also mit Vorsicht zu genießen. Worüber ich mich manchmal wundere, ist, dass gerade junge Menschen so schnell bereit sind, sich dann irgendwie auch über Social Media mit der Krankheit zu identifizieren. Also egal, ob es jetzt ADHS ist oder auch, man nennt es ja so ein bisschen Trendkrankheiten, sowas wie Anxiety oder so, das grasiert dann so im Netz und die Leute sagen so, oh ja, das bin ich und heften sich das so an, wie so ein Label, ne?
Gerade in jungen Jahren, man sagt ja immer so, dass vor allem die Teenagerjahre die Phase der Identitätsfindung ist, wo sich viel damit beschäftigt wird. Wer bin ich? Wer möchte ich sein? Wo soll es hingehen? Und auch der Wunsch da ist natürlich, Gruppenzugehörigkeit zu spüren. Und wenn ich dann natürlich gewisse Symptome oder Probleme bei mir bemerke, die ich habe, macht es irgendwie Sinn, ne, dass ich auf die Suche gehe nach einer Erklärung, dann sehr offen und empfänglich dafür bin auf Social Media und vielleicht gerade in der Phase sehr stark wissen möchte.
Ja, total. Also vor allem, sage ich mal, in einem Alter, wo man vielleicht noch in der Pubertät steckt und viele Fragen hat über sich oder vielleicht auch seine eigenen Gefühle gar nicht so richtig versteht, die dann irgendwie durch Hormone bedingt sind. Und dann ist wahrscheinlich sehr einfach oder eine gute Lösung zu sagen, ah, hier ist die Antwort. Ich habe ADHS. Es beruhigt ja wahrscheinlich in sich. Es gibt Sicherheit. Weiß jetzt, warum ich mich so fühle, wie ich mich fühle. Und gleichzeitig kann es natürlich auch sein, dass die betroffene Person ADHS hat, aber könnte eine Erklärung dafür sein, warum sich gerade junge Menschen da so gerne mit identifizieren.
Nichtsdestotrotz finde ich persönlich die Offenheit von Influencern wie Ada super, super gut, weil das A für mehr Aufklärung in dem Bereich sorgt und einfach wichtigen Themen mehr Aufmerksamkeit gibt und B ist die Entstigmatisierung von Erkrankungen wie ADHS.
Ja, und wenn ihr nach dieser Folge das Gefühl habt, ADHS zu haben, dann ist uns, glaube ich, nochmal ganz wichtig zu sagen, geht trotzdem zum Arzt oder zur Psychotherapeutin, zu irgendeiner offiziellen Stelle und lasst euch da nochmal ordentlich und professionell untersuchen. All die Dinge, die wir so gesagt haben, könnten Symptome sein, könnte aber auch einfach in einem gesunden Maße zu euch gehören und in dem Sinne, lasst euch da gerne nochmal abchecken, professionell.
Im Zweifel kennt der Hausarzt oder die Hausärztin auch die besten Ansprechpartner. Es gibt ja auch Zentren, die das diagnostizieren können und euch dann weiterhelfen können.
Richtig. Und wenn ihr euch noch weiter informieren wollt, zum Beispiel über das Thema soziale Ansteckung, haben wir einen Vorschlag für euch, nämlich einen ganz tollen Artikel. Der heißt, das habe ich auch. Was ist eigentlich soziale Ansteckung? Den findet ihr im Online-Magazin der IKK Klassik. Gesund machen. Und den Link packen wir euch wie immer in die Shownotes. Damit kommen wir dann auch zum Ende und ja, ich habe mich jetzt auch ein bisschen beruhigt, was meine ADHS-Diagnose angeht und werde mich trotzdem jetzt mal in professionelle Diagnose begeben und dann werde ich dir das nächste Mal berichten, wie die ausgegangen ist.
Unbedingt. Es freut mich sehr, dass es dir jetzt besser geht.
Dankeschön. Und allen anderen vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Bis bald. Hunderttausende Dinge, die
wir auf dem Plan haben. Ach, und bevor wir es vergessen, wie immer findet ihr natürlich alle weiteren Infos in den Shownotes sowie auf www.ikk-klassik.de/podcast. Lass machen.